Die wir singen, vielleicht kannst du so ein bisschen sehen, wenn unter Umständen noch Nachtzügler kommen. Wir haben hier noch die vier besten Plätze im Universum, die natürlich eine direkte Konfrontation mit dem Vortragsgebenden bedeuten. Deswegen noch nicht direkt besetzt sind, aber die können wir nehmen. Gut, einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Wir werden einen Text lesen aus dem vierten Kanto des Srimad Bhagavatams, der eine Definition gibt vom Krishna-Bewusstsein. Ich habe leider nur so ein elektronisches Gerät. Ich kriege das aber wahrscheinlich hin. Oh mein Gott, jetzt ist es schon wieder verschwunden. Also. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Sadvaikanishtamanasi
Bhagavat Pashvavatini Tamas Chandramasi Vedam Uparachya Vabhasate Sadvaikanishte Manasi Bhagavat Pashvavartini Tamas Chandramasi Vedam Uparachya Vabhasate Aus Zeitgründen gehen wir gleich zur Übersetzung über. Ihr werdet jetzt also eine Definition von Krishna-Bewusstsein hören, die, als ich das erste Mal hörte, tatsächlich eine Entdeckung für mich war. Krishna-Bewusstsein bedeutet, fortwährend Gemeinschaft zu haben mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wir sind Gemeinschaft. Der Devotee wird dann auf eine solche geistige Stufe kommen, dass er die kosmische Manifestation genauso wahrnimmt, wie es die höchste Persönlichkeit Gottes tut. Eine solche Wahrnehmung ist nicht immer möglich, aber manifestiert sich genauso wie der dunkle Planet. Ups. Der als Rahu bekannt ist, welchen man wahrnehmen kann in der Anwesenheit des Vollmondes. Also lasst uns ganz kurz durch diesen etwas schwierigen Text nochmal durchgehen. Der erste Punkt war, dass man im Krishna-Bewusstsein tatsächlich in einer Verbindung lebt, mit einer Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes, und das bringt ganz bestimmte Schlussfolgerungen mit sich und kommt auf eine solche geistige Ebene, dass der Devotee die kosmische Wahrnehmung genauso wahrnimmt, die kosmische Manifestation, Entschuldigung, der Devotee nimmt die kosmische Manifestation genauso wahr, wie es die höchste Persönlichkeit Gottes tut. Man sieht also Dinge mit spirituellen Augen. Dann heißt es, dass diese Wahrnehmung nicht immer möglich ist, aber dass sie möglich sein kann, genauso wie der Rahu-Planet, ein dunkler Planet, manchmal sichtbar wird, nämlich bei einer Mondverfinsternisierung. Das war zu Gauranga Mahaprabhus Zeichen. So, diesen Rahu kann man normalerweise nicht sehen, aber unter bestimmten astrologischen Umständen oder Konditionen wird er sichtbar, und zwar dann, wenn er sich vor dem Vollmond schiebt, dann sieht man eine dunkle Scheibe. Man sieht ihn sonst nicht. So, dieser Zustand, Krishna-Bewusstsein, ist etwas, was man nicht überall sieht. Das ist, was der Text ausdrückt, was also nur, oder diese Wahrnehmung, die Sache mit göttlichen Augen zu sehen, die Welt mit göttlichen Augen zu sehen, ist nicht immer jedem gegeben, aber im Krishna-Bewusstsein, durch die Gemeinschaft, die man hat mit Krishna, durch die Verbindung, wird es plötzlich möglich, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Etwas, was unsichtbar war, eine spirituelle Wahrnehmung von der Welt, wird plötzlich möglich. Das ist die Aussage des Textes. Und ich möchte jetzt aus der Erläuterung vorlesen und gleichzeitig zur Technik beten, dass ich hier keine entsetzlichen Fehler mache. Kein einziges Lebewesen ist frei vom Kreislauf der Geburten und Toden. Es sei denn, es wendet sich dem Krishna-Bewusstsein zu. In diesem Vers wird deswegen der Begriff Sattvaikanishta verwendet. Das heißt, dass man völlig absorbiert ist im Krishna-Bewusstsein. In diesem Fall wird man mit einem Schlag, in one stroke, befreit von vergangenen und zukünftigen Wünschen, materiellen Wünschen. Daraufhin wird durch die Gnade des höchsten Herrn alles zur gleichen Zeit im Geiste sichtbar. Jetzt gibt Prabhupada ein Beispiel hierfür, das ist ein schwieriger Zusammenhang. Also, wenn man in Krishna-Bewusstsein kommt, wird man frei von seiner alten, den alten materiellen Wünschen, der alten materiellen Sichtweise, und man sieht plötzlich alles zur gleichen Zeit. Und er gibt jetzt ein Beispiel. Vishwanath Chakravarti Thakur gibt das Beispiel von Mutter Yashoda. Sie sah die gesamte kosmische Manifestation auf einmal im Munde Krishnas. Durch die Gnade von Krishna sah Mutter Yashoda also alle Universen und Planeten innerhalb des Mundes von Krishna. Genauso kann durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishnas eine Krishna-bewusste Person all seine schlafenden Wünsche auf einmal wahrnehmen und so seine zukünftigen Transmigrations, Seelenwanderungen beenden. Dies ist eine Möglichkeit, die einem Devotee gegeben wird, um seinen Pfad zu klären, sodass er zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen kann. Das war also, ist also der Text.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Paro Nityananda Sri Adhita Gadadhara Shiva, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ich denke, ich mache, weil es ist wirklich nicht so ein einfacher Text. Als ich den Text das allererste Mal hörte, das war von einem Vortragsgebenden, der nicht zu den Vortragsgebenden gehört, die ich regelmäßig höre. Ich ging also ganz... Ich wusste nicht, was, wie er heilige Texte interpretiert. Das war meine erste Vorlesung bei ihm. Habe ich diesen Text gelesen und habe gedacht, höre ich richtig? Also ist das, hier wird also eine Definition von Krishna-Bewusstsein gegeben. Und was hier gesagt wird in der Essenz ist, dass man durch die Verbindung mit Krishna auf eine andere Ebene kommt und die Welt oder alles dann mit anderen Augen wahrnimmt. Das war so die Kernaussage, die übrig lebe ich. Und ich würde euch wirklich empfehlen, diesen Text vielleicht in eurer privaten Lesezeit nochmal zu vertiefen. Ich möchte aber jetzt ganz kurz am Anfang, bevor ich darüber spreche, euch mit einem einfachen Schemata klar machen, was das wohl bedeutet, auf einer anderen Ebene die Dinge wahrzunehmen. Und möchte euch wirklich ein ganz einfaches Schemata über die menschliche Psychologie geben. Es gibt ganz viele komplexe Dinge. Wenn ich es wirklich aus vedischer Sicht erklären sollte, müsste ich jetzt einen Elefanten an die Füße. Das macht nichts, das war geplant vorher. Das ist okay, einfach lassen. Ne? Ja. Weil alle gucken sonst auf die Seite und nicht auf die Tafel. Ich möchte jetzt einmal unsere komplexe Persönlichkeit total einfach mit einem Kreis darstellen, okay? Das bist du, Brenda, dem ich jetzt schematisch, nicht? Von einem Schema gesehen. Es gibt hier zwei Bereiche in unserer Persönlichkeit. Das, was uns bewusst ist, nennen wir es einmal mit B für Bewusstsein. Und dann gibt es einen ganz großen Bereich, über den wir uns nicht bewusst sind. Nennen wir das mal das Unterbewusstsein. Ich habe hier einen ausgebildeten Psychologen in der Zuhörerschaft und ich weiß, dass das problematische Begriffe sind, weil ganz viele unterschiedliche Schulen diese Begriffe anders sehen. Deswegen möchte ich euch bitten, das mal kurz zu vergessen, was ihr gelernt habt an der Uni. Wir machen einfach mal was ganz einfach. Wir müssen manchmal sehr einfach sein. So, zwischen diesem, was uns bewusst ist und was uns nicht bewusst ist, ist eine Grenze, die noch besser bewacht ist als die Schweizer Grenze. Ich bin schon manchmal, muss ich ehrlich sagen, hatte ich mein Passport verloren in der Vergangenheit, jetzt verliere ich ihn niemals, und bin oft über die Schweizer Grenze gegangen, ohne Passport, weil ich entsprechende Waldpfade kannte. Bei Basel zum Beispiel und so weiter, aber das soll jetzt natürlich nicht der Schweizer Zollbehörde zu Ohren kommen. Inzwischen habe ich einen total guten, vergesse ich das nie, muss ich sagen, ich bin ein total gewöhnlicher Grenzüberschreiter geworden. Es gibt eine Grenze zwischen unserem Unterbewusstsein, unter dem, was uns nicht bewusst ist, und dem, was uns bewusst ist, die sehr, 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 sehr dick ist und die deswegen so schwierig zu durchbrechen ist, weil wir sie einfach nicht wahrnehmen können. Wir sind blind für das. Es ist so eingerichtet, hat ganz viele Gründe, aber so, was aber passiert ist, obwohl wir selten ins in das hereinkommt, was uns prägt, dem Kram, dem Stuff, sagt man im Englischen, also dem Bereich, was uns so was einen großen Bereich unserer Persönlichkeit einnimmt, ist es doch so, dass ständig aus diesem, was uns nicht bewusst ist, Signale kommen, die unser Verhalten maßgebend beeinflussen. Zum Beispiel, ob wir uns wohlfühlen oder unwohl fühlen in einer bestimmten Situation, wird maßgebend gesteuert von dem Unbewussten. Ich habe das heute gesehen, als manche von euch sagen, mein Gott, ist das voll, soll ich da jetzt rein oder soll ich nicht rein? Nicht? Das waren unbewusste Reaktionen, die wir wohl alle kennen, weil wir uns einfach nicht so wohlfühlen, wenn uns jemand, den wir nicht kennen, so ganz dicht an der Haut setzt. Das war jetzt ein sehr harmloses Beispiel. Es gibt aber die richtig harten Beispiele, dass wir uns verhalten in unserem Leben, dass wir Denkgewohnheiten haben, die einfach total gesteuert sind aus diesem Bereich. Das ist, was es bedeutet, eine bedingte Seele zu sein. Wir bewegen uns in Grenzen und sind und werden beeinflusst auf eine Weise, die wir nicht genau durchschauen können. Prabhupada hat das Beispiel aus dem Bhagavatam oft verwandt, dass wir wie eine Marionette sind, die von diesen Impulsen gesteuert wird und gar nicht merken, dass wir gesteuert sind, es sei denn, wir sind Pinocchio und schneiden die Fäden durch. Ne? Hat Pinocchio das gemacht? Nein, hat er nicht gemacht. Dann sind wir eine imaginäre Person, die mir reicht es jetzt, kontrolliert zu werden. Ich kapp mal die Fäden. Was das bedeuten würde, ist, dass wir wirklich sagen, wie man diese Grenze hier öffnen. Nicht, dass wir dann sehen können, was mit uns geschieht, dass wir bedingt werden. Ich zum Beispiel habe gestern darüber nachgedacht. Ich gebe jetzt zu euch ein Seminar zu geben und mache das ja auf ganz andere Art und Weise, als ich das vorher gemacht habe. Ich bin viel systematischer. Ich verlange von meinen Seminarteilnehmern etwas, was ich vorher nie eingefordert habe, nämlich die Aufmerksamkeit und das Mitmachen und auch vor allen Dingen die Eigenverantwortlichkeit und kritisches Denken. Und ich habe so gedacht, als ich so anfing, ich habe mich irgendwie so nervös gefühlt und wusste gar nicht, wieso. Es sind doch alles nette Leute und es ist doch der beste Ort hier im Universum und so weiter. Und dann habe ich so gedacht zu mir, meine Bedingtheit ist eigentlich, ich will gut ankommen. Ich will, dass meine Inhalte wahrgenommen werden von anderen. Und ich habe einfach Angst, dass die Devotees mich nicht so akzeptieren, wie ich bin. Und war so fürchterlich aufgeregt. Ne? Also fürchterlich. Ich habe die arme Bhagavati auf dem Weg die hat es gespürt, da habe ich ihr einen Kommentar gegeben, der nicht sehr schön war. Also, Entschuldigung, Bhagavati, im Nachhinein. Nicht, ich habe gemerkt, da ist bei mir etwas aus dem Unterbewusstsein hochgekommen und in mein Bewusstsein. Und deswegen war ich angespannt. Und als ich das dann wahrnahm, einfach habe ich gesagt: So, jetzt mal, du gibst hier einen Vortrag über den inneren Raum. Du musst dir jetzt selber mal bewusst werden, was hier läuft, und du musst vor allen Dingen auf eine spirituelle Ebene kommen. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe dann irgendwann, also die mich kennen, die wissen es, aber einfach umgeschaltet und habe gedacht, das sind die besten Leute hier, das sind die beste Zuhörerschaft. Die wollen das lernen, die sind extra gekommen, die haben Vorbereitungstext gelesen, haben in den Heiligen Schriften die Texte, die da angegeben sind, höchstwahrscheinlich durchgelesen oder wahrscheinlich 25% hat es nicht gemacht, weil die das nicht machen, solche Sachen, sich vorbereiten, aber kein Problem. Kein Problem, das sind einfach gute Leute. Das sind deine Leute. Du brauchst, das ist nicht, als müsstest du jetzt vom Bundestag sprechen, wo die Leute dich total abwägen und so weiter. Du bist in der Familie und außerdem bist du doch eine ewige spirituelle Seele. Und dieses außerdem, ich bin eine ewige spirituelle Seele, ich bin ein Teil Krishna, was gibt es für Probleme? Hat sofort all das aufgelöst und ich war plötzlich in meinem Raum drin und war einfach der glücklichste Mensch des Universums. Und ich habe dann Feedback gekriegt, was ist mit dir anders? Ich habe gedacht, ich bin in meinem Raum drin. Nicht? Und wie wir jetzt auf diese spirituelle Ebene kommen und dann die Dinge so sehen, wie es hier in dem Text gesagt wird, seit Weika nicht da und so weiter, das wollen wir lernen. Was für Schritte sind notwendig, damit wir durch diese Grenze hindurchkommen, dass wir das, was hier vielleicht noch nicht erlöst ist, was uns immer prägend so reinrutscht und uns so, ich sag's jetzt mal auf Norddeutsch, so verkorkst. Bisschen linguistische Besonderheiten sind auch mit Manipulation. Verkorkst heißt so verdreht, so verzerrt, so verkrampft macht. Ne? Habt ihr den Begriff auch in Schweiz?
Ja.
Ach gut. Verknorzt. Verknorzt. Hier ist es mal. Was mich immer so verknorzt. Dass man das lösen kann, eben durch eine spirituelle Sache. Nicht irgendwie so psychologisches Wupp, sondern durch richtige spirituelle Erkenntnis. Was ist nötig, dass ich in diese Ebene hineinkomme? Das wollen wir heute lernen. Okay? Es ist aber so, ich werde es vorstellen, ich muss jetzt sagen, ich würde natürlich am liebsten, dass ihr alle wie als erleuchtete Seelen diesen Raum, das verlässt und nie wieder bedeckt wird. Aber damit ihr nie wieder bedeckt werdet oder damit ihr weiterkommt, müsst ihr üben im Alltag. Das ist ganz wichtig. Ich kann euch nicht eure Entwicklungsarbeit abnehmen. Aber was wir versuchen können, indem wir wirklich die Barmherzigkeit des Höchsten ablehnen, was wir versuchen können, sind Impulse zu geben, denen ihr dann nachgehen könnt. Deswegen, ja. Ich möchte gerne, bevor ich jetzt anfange, große Philosophie sagen, ein Beispiel geben, was mich bewegt hat, dieses Seminar zu entwickeln. Und zwar habe ich in den Vorbereitungen vor dem Vedischen Weg, das ist eine Art ja, Krishna-bewusste Lebensschule, wenn ihr so wollt, mich auch sehr mit dem Tode auseinandergesetzt und am sterblichen Ende und habe dann im Verlauf der Forschungsarbeit einen sehr interessanten Brief gekriegt. Also, der wurde mir zugeschickt. Ein Brief von einem, man nennt die Wüstenvater. Und es war einer der ein ganz normales Leben geführt hatte, aber dann irgendwann die Enge des materiellen Lebens auch wahrnahm und er kommt aus dem christlichen Hintergrund, die Wüste aufgesucht hat, um dort als Eremit ganz seinen spirituellen Übungen zu pflegen. Nun, in der Zeit, wo er war, verbreitete sich eine Welle von islamischem Fundamentalismus in Algerien, zwar in Algerien, und es wurden viele Christen, also ich kann nur das Wort sagen, grausam abgeschlachtet. Und dieser, ich glaube es war ein Franzose, aber ich bin mir nicht ganz sicher, der Brief war in Englisch geschrieben. Der Brief war ungefähr so, ich sage es jetzt mal richtig in der christlichen Tradition, O Herr im Himmel, ich weiß, dass meine Mörder auf dem Wege zu mir sind und ich spüre, entweder übermorgen oder später werden sie kommen in die Einsiedelei und mich töten. Bitte, gib mir dann die Sicht, meine Mörder so zu sehen, wie du sie sehen würdest, als deine Kinder, die einfach jetzt ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wie er das ausgedrückt hat, jetzt, wir würden sagen, Ramananda, das Wort, ein bestimmtes mörderisches Programm fahren, nicht? So wird es, glaube ich, ausdrückt von ungefähr, nicht? Die jetzt ein bestimmtes mörderisches Programm drin haben. Aber lass mich sie sehen, wie du sie siehst, als deine Kinder. Der Mönch wurde, oder dieser Eremit wurde dann auch später nach einer Woche aufgefunden. Er war getötet worden, grausam. Lebensschnitt hier drin, dann durch die Kehle, es tut gemein weh. Das war also ein Mord, der mit Zorn verursacht wurde. Und man fand daneben in diesem wunderschönen Brief. Wir können uns vorstellen, der sah denn diese Leute eindringen, die ihrem Mitai und betete dann, weil er auf einer göttlichen Ebene, mein Herr, ich weiß, es ist noch der Zeitpunkt, wo ich gehen werde, wahrscheinlich, wo ich zu dir kommen werde, so wie es ein Christ, ne? Der war dann trotz dieser, das muss eine störende Situation, also störend ist nicht richtig gesagt, eine panikerregende Situation, der war in seinem Raum, der war bei sich, der war in seiner Spiritualität und der hat einen gesegneten und für uns, glaube ich, hat einen ganz, ja, da kann man sich nur verneigen, nicht? Und sagen, ich würde auch gerne in Gottes Bewusstsein den Körper verlassen. Nicht? Denkt ihr manchmal an euren eigenen Tod? Ich glaube, jeder von uns denkt das. Und wünscht ihr euch dann auch in einem guten Bewusstsein zu sein? Ja klar, man will dann im spirituellen Bewusstsein verankert sein. Nicht? Der sah das also hier, das ist jetzt nicht mehr da, das war doch eben da. Achso. Also bei mir funktionieren diese Dinge leider. Kannst du mir den Text bitte finden? Ja. Ich hab's hier, danke, ist ausgedrückt. Das ist, was Krishna-Bewusstsein bedeutet. Fortwährend Gemeinschaft zu haben mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Auf diese Weise ist man in solch einem Mental State, einem mentalen Zustand, wo man die kosmische Manifestation genauso wahrnimmt, wie es die höchste Persönlichkeit Gottes tut. Also da ist man dann nicht mehr so dirigiert durch das Unbewusste, was in diesem Fall, in dem Beispiel, die ärgste Panik und die ärgste Verzweiflung, warum jetzt ich? Und ich kämpfe jetzt mit den Leuten und der hat sich vielleicht auch verteidigt, ich weiß nicht, und so weiter. Nicht? Also man, das kommt man in eine andere Situation. Die Bhagavad Gita sagt sogar, dass man, wenn man an diesen Ort ankommt, nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken kommt. Lapdwe heißt, wenn man erlangt hat, diesen Zustand, dann kommt man nicht einmal inmitten der allergrößten Schwierigkeiten ins Wanken. Die meisten von uns leben nicht in diesem Bewusstsein. Wir leben in anderen Bewusstseinsschichten, in anderen Ebenen. Und es ist so wichtig, in seinem spirituellen Leben auf eine höhere, das heißt eine andere spirituelle Ebene zu kommen. Ich habe vor längerer Zeit einmal ein Zitat bekommen von meinem Lieblingsweltlichen Philosophen, Søren Kierkegaard heißt er. Jeder Mensch, so sagt er, ist eine psychische und physische Synthese, also dass es so zusammenkommt, kommt bei ihm zusammen, was Psychisches und was Physisches, der Körper und der Geist. Und es ist sein Lebensziel, spirituell zu sein. Spirituell zu sein ist das Haus, in dem wir wohnen. Wir sind spirituell. Aber der Mensch zieht es vor, irgendwo im Keller seines Hauses zu leben. Das heißt, in den auf der sinnlichen Ebene. Dazu kommt jetzt noch, dass er es nicht nur vorsieht, im Keller zu leben. Nein! Er liebt sein Kellerdasein so sehr, dass er völlig gestört wird, wenn jemand ihm vorschlägt, zu den superben, höheren Ebenen zu gehen, die ja leer stehen und die auf ihn warten. Denn sei es wie es will, er lebt ja schließlich in seinem eigenen Haus. Schön ausgedrückt, ne? Ein bisschen spitz, finde ich, aber trotzdem schön. Nicht? Der heilige Raum ist etwas, was wir haben. Das Apartment wartet auf uns, ist voll eingerichtet. Nandarani Priya sucht gerade nach einer neuen Wohnung, habe ich gehört. Also ich wünsche dir alles Gute dabei und möchte dich auch bitten, ruhig dieses Thema des Sacred Space mitzunehmen. Such auch nach der Wohnung, die schon bei dir ist. Du hast ein Haus, du hast eine Villa und da ist das beste Apartment nicht bewohnt, Mulidara. Wir sind im Keller. Hare Krishna, auf der materiellen Ebene, im materiellen Bewusstsein. Und dieses lichtdurchflutete Apartment des heiligen Raumes wartet auf uns, entdeckt zu werden. Und wenn wir das tun, wirklich, wenn wir das tun, vergeht diese Grenze. Wir werden uns bewusster, was da ist, und wir können uns damit auseinandersetzen. Und wie sagte Prabhupada, mit einem Schlag ist das dann weg. Wenn man das durchleuchtet, ne? Genauso wie der Keller, wenn du da ein Licht reintust, dann gibt es noch ein paar Kellerassen, links und rechts fliehen, aber dann ist es weg. Ne? Diese spirituelle Erkenntnis des Krishna-Bewusstseins ist also sehr wichtig. Was das bedeutet ist, dass wir von dem aufwachen, was wir gestern in der Einführungsvorlesung gehört hatten, nämlich diesen Manasa Pradyaksha, diesem mentalen Traum des materiellen Daseins, in diesem Kellertraum, in dem wir sind, zu Deutsch gesagt. Wo wir die Welt so sehen, wie in diesem Schemata, nicht? Dass wir mental beeinflusst werden, also aus dem, wie es hier seht, nicht? Und gesteuert und wie im Bhagavad haben gesagt, wird einfach wie so Marionetten gehen, die einfach sich nicht selber bewegen, sondern bewegt werden durch diese Dinge, die uns unbewusst sind. Einmal kam der große Weise Agastya, eine ganz wichtige Persönlichkeit auch im Ramayana, an den Königshof von Maharaj Janaka. Und Janaka, eine große Persönlichkeit auch, eine große epische Persönlichkeit, der Vater von Sita Devi, stellte ihm eine Frage, die, von der ich weiß, dass sie sehr oft auch bei spirituellen Menschen da ist. Wie lange dauert das denn? Jetzt mal ehrlich, wie lange dauert das denn, bis man im Krishna-Bewusstsein endlich anlangt? Ne? Kennt ihr diese Frage von euch auch? Wie lange und was wäre nötig dazu? Und Agastya Muni beschloss, nicht durch einen philosophischen Vortrag zu lehren, sondern durch ein Bild. Da war eine Säule im Hause, im Palast, und plötzlich umarmte er so die Säule und sagte, ups, ich sehe hier aus wie Jim Morrison, der hatte so das umarmte also die Säule, es ist hier eine Säule und nicht ein Mikrofonständer, und sagte, lass mich los, lass mich los, lass mich endlich los. Die dachten zunächst einmal, Agastya Muni hat vielleicht zu viel Sweets gegessen am Tag vorher, mit ein bisschen. Aber er wiederholte das, er meinte das so. Lass mich los, sagte er. dann lächelte er die königliche Versammlung, die Raja Sabha, an, nahm die Hände einfach weg und ging weg. So lange dauert es. Solange wie du festklammerst an deinen an deinem Kellerbewusstsein, nicht? An deinem, ist das ein gutes Wort, Kellerbewusstsein, nicht? Solange du auf dieser Ebene bleibst, bist du tatsächlich dadurch kontrolliert. Wenn du loslässt, wenn du Schritte unternimmst, um auf eine andere Ebene zu kommen, in einen anderen Raum in deinem Leben, in diesem heiligen Raum, diesem inneren Raum, dann lässt du das Alte los, dann gehst du aus dem Keller heraus. Und das ist die Idee von Agastya Muni. Ich fand das sehr eindringlich illustriert, diesen Punkt. Und jetzt in diesem Sacred Space Seminar geht es uns einfach um Schritte, die wir aus den heiligen Schriften, die kann sich kein Mensch ausdenken, nehmen und dann plötzlich in diesen Spiritual Place hineinkommen. Gut. Das ist sehr wichtig. Ich habe mir hier geschrieben in meinen Notizen, mach den Leuten irgendwie klar, dass sie von diesem materiellen Traum, der nichts anderes als ein Traum ist, ein Manasapradyaksha, eine geistige, mentale Idee frei werden. Ich habe viele Notizen zu dem Thema gemacht, aber weil ich wirklich hier mit der Uhr operiere, das ist auch eine neue Entdeckung für mich, werde ich das jetzt mal übergehen und möchte zu einer Heiligen kommen, der Teresa von Avila. Wer hat von ihr schon mal gehört? Teresa von Avila lebte in Spanien und hatte über diesen heiligen Raum ein Werk verfasst. Bei ihr ist das die innere Burg, die La Castella Interior oder so, ne, die innere Burg. Ein Buch, was zur Weltliteratur inzwischen gehört, weil es wirklich ein Punkt macht, der ganz oft und sehr oft zitiert wird. Und ich möchte jetzt diesen inneren Raum bewusst einmal aus einer anderen Tradition kurz beleuchten. Keine Angst, wir gehen gleich zurück zum Krishna-Bewusstsein oder zu unserer Art, Dinge auszudrücken. Weil ihr werdet sehen, dass, sagen wir mal, das etwas ist, was es tatsächlich nicht nur einfach als ein philosophisches Konzept bei uns gibt, bei uns heißt den Anhängern der vedischen Literatur, sondern das ist etwas, was im Erfahrungsbereich der Menschheit lebt. Wir haben alle diesen Raum. Wir benutzen ihn halt nicht oder entdecken ihn halt wenig. Wie gestern in den Upanishadischen Zitat, wo gesagt wird, da ist ein Schatz begraben, über den wir laufend hinweggehen, ohne ihn zu kennen und ohne ihn zu kontaktieren. Und ich denke, wenn wir jetzt bewusst einfach mal versuchen, uns von dem, was wir bisher schon wissen, frei zu machen und einfach mal das aus einer anderen Perspektive sehen, können wir vielleicht etwas Neues entdecken und aufs Neue belebt werden. Darf ich jetzt aber vorher fragen, habt ihr genug Sauerstoff? Weil wir müssen hier ein bisschen fixiert sein, um das richtig wahrzunehmen. Es ist aber einfach nur schön. Sie sagt also, es gibt nichts, was sich mit der großen Schönheit und den ungeheuren Fähigkeiten der Seele vergleichen ließe. Allerdings ist unsere ganze Aufmerksamkeit auf unseren Körper gerichtet, der doch nur die rohe Fassung eines funkelnden Diamanten ist. Der Körper, der die Außenwand eines großen Schlosses, sie spricht jetzt von einem Raum, ist. Wir sind auf ihn gerichtet und sehen einfach nicht diesen Raum, der sich im Schloss befindet. Wir wollen uns nun den Innenräumen unseres herrlichen Schlosses zuwenden und Wege hineinfinden. Und dann geht das Buch los. Findet ihr das gut? Ist das gut, wie sie das ausdrückt? Gut. Also, das Bild, was sie dann entwerft, ist ziemlich komplex. Es ist ein Schloss mit 7 herrlichen Apartments und die sind irgendwie so angerichtet, dass es ein innerstes Apartment gibt. Ihr könnt ja mal Gadata besuchen, der hat ein kleines Vorläufigkeitsschloss. Er zielt auf ein größeres Schloss. Er hat irgendwie so ein Schlosskarma, was er noch nicht erledigt hat in diesem Leben und ist fest entschlossen, das durchzugehen. Da kann man sehen, da gibt es so einen Raum. Und zwar ist es der Raum, ich sage es zu denen, die bei Gadara schon waren, wo jetzt der Tempelraum ist. Dieser sieht sehr schön aus. Also müsst ihr mal besuchen. Fragen, wo ist denn der Raum der Bäume hier? Und so sagt Theresa auch, es gibt also ein Schloss mit 7 verschiedenen Apartments, aber ein innerstes Apartment gibt es, das Zentrale, in dem residiert oder wohnt die Seele und Gott. Nun spricht sie von verschiedenen Wegen, wie man also tiefer und tiefer da reindringt. Man muss da bei ihr im Bild die Apartments durchwandern und durchlaufen. Und die ersten beiden Apartments kann man durchwandern durch Demut und durch das Gebet. Sie spricht also hier von einem spirituellen Prozess, der uns eben hilft, von der äußeren Ebene, von den äußeren Ebenen unseres Lebens in die Tiefe zu diesem heiligen Raum zu kommen. Und sie sagt jetzt sehr schön, in diesen ersten beiden Apartments, also zu Deutsch gesagt, wenn man anfängt auf diesem Wege, dann kommt von außen allerlei, jetzt wird es christlich, Vorsicht, Anschlag, allerlei ekliges Gezücht mit rein. Das heißt also Reptilien, wie heißen diese hässlichen Frösche, diese Unken, nicht? Und Schlangen. Das heißt, am Anfang, wenn man sich auf den Weg macht, kommen noch die alten Angewohnheiten mit, die stören einfach. Kennt ihr das bei euch? So alte Denkangewohnheiten. Das schweigt hier unten noch nicht. Das stört einfach nur. Stell dir mal vor, jemand will das Schloss beziehen und dann kommen so Krokodile und Unken und Schlangen so mit rein. So bildet sie das. Ne? Was das bedeutet, dass allerlei Prüfungen und Verlockungen noch da sind für denjenigen, der sich auf den Weg macht. Wird noch angehaftet, angezogen von weltlichen Dingen. Was hilft? Bei Theresa hilft, man soll zu guten Predigten gehen, erhebende Unterhaltung führen, gute Gemeinschaft pflegen, denn Gott spricht durch die Gemeinschaft und in heiligen Büchern. Klingt es ein bisschen bekannt, also weswegen ich das so sagen möchte, ist mir ist es sehr wichtig, dass ihr so einen Aha-Effekt habt. Mein Gott, wenn das also nicht nur bei uns, den Anhängern einer ganz spezifischen Tradition, die ja das Beste ist, was uns geschehen kann, aus meiner Sicht, wenn das nicht nur bei uns so ist, sondern auch in anderen Traditionen, dann hat das vielleicht universale Gültigkeit und vielleicht müsste ich dann, um ein spiritueller Mensch zu werden, auch mich mit diesen Themen befassen. Das ist also mein Hintergedanke. Ich will euch überzeugen, zu Deutsch gesagt, dass das einfach, das weiß jeder normale Mensch. Auf dem spirituellen Weg natürlich nur, ne? So, dann geht's ins dritte Apartment. Ich mache es hier mal kurz. Auf diesem dritten Apartment, da führt man ein beispielhaftes Leben. Ihr werdet nach Theresa von Avila, die meisten von euch würden ein beispielhaftes Leben führen, wo man Prinzipien annimmt in seinem Leben, wo man Lebensgewohnheiten pflegt. Ihr lebt ja vegetarisch, die meisten von euch, aus der inneren Überzeugung, dass man eben niemanden Gewalt antun soll. Das ist ein beispielhaftes Leben. Beispielhaft. Leute können sich ein Beispiel daran nehmen. Aber auf dieser Stufe, so sagt sie, gibt es noch keine volle Liebeserfahrung Gottes. Und deswegen sind Menschen, die in diesem dritten Apartment sind, sehr oft von einer inneren Trockenheit befallen. Klingt das bekannt? Sagt ihr das auch manchmal, diese spirituelle Trockenheit, die man dann durch einen guten Film ersetzen will? Ne? Ein bisschen Leben muss immer reinkommen in die Bude hier und so weiter. Dann geht man aber weiter. Denn man hat ja den Ruf gehört. Man weiß, das gibt es herrliche Innenräume dieses Schlosses, und man geht weiter und kommt dann auf die Stufe, wo einem, das ist das vierte Apartment, wo man Gnadengeschenke von oben bekommt. Nicht? Wo man Dinge kriegt, wo man sagt, aha, das sind einfach Geschenke. Sie gibt das Beispiel von einer Quelle, die ihr Wasser ausschüttet. Die göttliche Quelle der Vollkommenheit schüttet Erkenntnisse in unser Leben hinein. Das sind also sehr wichtig, das hat man sich nicht selber erarbeitet. Deswegen habt ihr vielleicht gesehen, eines unserer Prinzipien, das haben wir vor dieser Lektüre des Buches entwickelt, man soll ein Empfänger werden, empfangsbereit. Deswegen hatte euch auch Bhavanandi, die am Anfang übrigens, vielen Dank, du machst das so, hat er euch einfach gebeten, seid bitte offen für das Neue, was kommen wird. Nicht? Beschäftigt euch damit. Nicht? Also damit, also wir brauchen was von nicht hier aus diesem, von hier kommt. Wir brauchen was von hier kommt, von oben sozusagen, in uns hereinkommt. Nicht? Das brauchen wir. So, sie sagt, auf dieser Stufe, das fand ich eigentlich sehr interessant, gibt es das kontemplative Gebet. Kontemplativ heißt, man ist also mit Gott so zusammen. Und in diesem, das ist, was im Kirtan geschieht, wenn man richtig, also jetzt interpretiere ich Theresa, ich denke aber, sie würde sagen, ja genau, wenn sie hier sitzen würde. Wenn du chantest und einfach ja im Grunde genommen versuchst jetzt nicht mehr so zu denken und selber so aktiv zu sein, sondern einfach dich auf das Mantra, dem Mantra ja anvertraust in gewisser Weise und diese ganzen alltäglichen Gedanken abtun. Macht ihr das auch, dass ihr euch konzentriert beim Chanten? Ich glaube, ja. Nicht? Also sonst, wie soll das sonst gehen? Nicht? Das ist so das Kontemplative. Kontemplativ, was heißt kontemplativ in Deutsch? Innenschau, so eine Innenschau dann macht und so weiter. Und dann geht es also weiter, dann kommen das fünfte, sechste und siebte Apartment, wo es um eine Verbindung mit Gott geht. Ich will das jetzt nicht so ausführlich darstellen. Im fünften ist es wie eine Verlobung in der alten Zeit, das kennen wir vielleicht hier nicht. Da wurde man verlobt und sah sich dann für ganz kurze Zeit. Auch im Vedischen ist es so. Die Verlobten in der alten Zeit, wo Therese gelebt hat, waren nur so ganz kurz zusammen, um erstmal zu sehen und nicht gleich so aneinander zu kleben. Man versprach sich. Und so ist man am Anfang für kurze Zeit mit Gott zusammen. Hat man das, was hier in dem heiligen Text gesagt wurde, den wir gelesen haben, dass man, da wurde gesagt, man hat Krishna-Bewusstsein, bedeutet Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu haben. Da ist es kurz. Dann im sechsten lebt man zusammen für längere Zeit und im Spirit, im siebten Apartment, wo man dann Gott tatsächlich trifft, sich selber trifft, da wohnt der König, so sagt sie, der König der Könige, und da kommt es zu einer spirituellen Verwählung. Eine Verbindung. Sie sagt, gibt ein Bild dafür. Es ist genauso, Vorsicht, jetzt genau zuhören, weil hier kommt jetzt die mystische Erfahrung, wo wir mehr zu sagen hätten und noch gerne das ausführen würden. Sie sagt, es ist, als würde Regen in einen Fluss kommen. Regen in einen Fluss kommen und das Wasser vermischt sich jetzt. Oder es würde sein, als würde man zwei Kerzenflammen, diese Vermählung, göttliche Vermählung, würde man sie zusammenführen und sie würden dann eine Flamme ausmachen. Das ist eben, sind ihre beiden Bilder. Sehr bekannte Bilder, die in der mystischen Dichtung immer wieder verwandt werden. Wir würden sagen, Therese, können wir uns bitte hinsetzen? Hier haben wir viele Vorlesungen gehört. Wir sehen das ein bisschen anders. Wärst du damit einverstanden, dass wir gleichzeitig eins und doch verschieden mit Gott sind? Und ich glaube, sie würde sagen, ja. Kannst du nicht ein Vaishnava-Bild gebrauchen? Wir finden alles gut, was du bis jetzt gesagt hast. Also wir können das auch so sehen. Aber du würdest sehen, es wäre diese göttliche Verbindung, dieses Einswerden mit Gott, diese Begegnung mit Gott, irgendwie würdest du so sehen, als würde ein grüner Papagei in einen grünen Baum hineinfliegen. Er bleibt weiter Papagei, er bleibt weiter in seiner Individualität erhalten. Nicht, wäre das okay. Und ich glaube, sie würde als Mystikerin, die an den Austausch glaubt, wo es zwei braucht, Gott, das unfassbare Gegenüber und uns, die Seele, da würde sie sagen, ja, ist schon gut, wie er ist. Ich habe eure Bücher gelesen, ich weiß, wie ihr das seht, dass ihr da ein bisschen empfindlich seid. Ich meine das jetzt nicht als, ich bin kein Meiermann. Hare Krishna. Teresa von Avila, die innere Burg, heißt ihr Werk. Sehr oft aufgegriffen worden und das ist jetzt eine ganz einfache Zusammenfassung. Sie schreibt wirklich viel darüber, es ist so ein Buch. Aber ich finde, es ist eine brauchbare, also sagen wir mal etwas, wo man erstmal die Idee kriegt, worum es da geht. Sie gibt ein Beispiel, was auch Prabhupada in der Gita so ähnlich gibt. Bei ihr ist es nicht der Schmetterling, sondern die Motte, die sich vom Wurm zu einem Himmelsflieger entwickelt. Unwiderstehlich zum Licht angezogen. Mit diesem Beispiel will sie so sagen, man muss das Altes zurücklassen. Man muss, ihr habt es vielleicht auf dem Zettel gesehen, eine Art symbolischen Tod sterben. Nicht? Das alte Bewusstsein und dieses Modell muss ersetzt werden. Ich muss sagen, also genau wie die Motte, die als Erdling da auf dem Erdboden herumkriecht und faulige Substanzen zu sich nimmt, die dann einfach in so eine Art Transsubstantion, also die Substanz ihres Körpers verändert sich, nicht nur die Form, in eine Transsubstantion reingeht und dann plötzlich ein Flieger ist. Was sagt unser Luftbeauftragte? Du müsstest das eigentlich. Nee, Nandarani Priya ist ganz kurz eingeschlafen. Da habe ich es gesehen, dass zu wenig Sauerstoff war. Ihr merkt nicht sehen, ziemlich genau, weil ich kann euch ja alle so sehen von vorne. Ihr seht euch nicht so. Meistens merkt ihr es vielleicht gar nicht. Ne? Hare Krishna. Ich möchte was ganz Persönliches sagen. Also, könnt ihr sehen, dass das ein wichtiges Thema ist, dieser innere Raum? Kann man das wahrnehmen, Ramananda? Es ist richtig wichtig und es ist wirklich spannend. Und ich möchte euch hier wirklich ermutigen, wir werden tiefer und tiefer gehen. Es wird richtig, also wenn ihr mitmacht und nicht vorher euch ausklingt, wie es viele Zuhörer machen, aber wenn ihr am Ball bleibt und an dem Seminar die Chance ernst nimmt, ihr könnt wirklich, ich sage das, weil wir kriegen so viel Feedback. Ich sage, was hast du mit mir gemacht? Ich habe mich total verändert. Meine Bekannten erkenne ich überhaupt gar nicht, sagen die. Ne? Ich habe ein neues Leben. Oh, mir geht das so gut. Aber es ist ein bisschen ungewohnt in der neuen Haut. Dann schreibt er so zu ihm, ich habe überhaupt nichts gemacht, du hast was gemacht. Das sind Impulse, der Seminargeber kann nur Impulse geben und die hast du glücklicherweise aufgenommen, vielleicht warst du gerade in einer guten Haltung und hast gerade gemerkt, dass du wirklich mal jetzt ein bisschen was verändern musst im Leben und du hast es einfach aufgenommen und getan. Das sind Dinge, die wirklich funktionieren. So, ich möchte jetzt ganz kurz in der Zeit, die mir noch bleibt, wenig Zeit, euch die drei Schritte erstmal theoretisch vorstellen. Drei Schritte, die in den inneren Raum führen. Wir werden dann in den Workshops, der erste geht los um 11 Uhr, einen Schritt machen, versuchen zu machen. Deswegen werde ich euch bitten, also euch alles zu tun, damit ihr fit seid, weil wir auch meditieren werden und ich werde, um euch zu dienen, wenn ihr einschläft, ich werde es euch wirklich auch sagen, weil mein Wunsch ist, dass jeder einzelne von euch wirklich was mitnimmt und sich verändert. Also, aber ich möchte euch bitten, nachher zu essen, euch vielleicht nochmal kurz auszuruhen, das ist gut, so ein kleines dezentes Verdauungsschläfchen zu machen, das ist durchaus kulturell akzeptabel. In den Hochkulturen der Menschheit ist das durchaus okay. Und dann frisch und energiegeladen teilzunehmen. So, der erste Schritt. Wird im ersten Kanto des Bhagavatams gegeben. Vidyate hridaya grantes chityante sarva sanshaya chiyante chasya karmani atma Krishna evatmanishvade. Der Knoten im Herzen, also das Verknotzte, ne? Der Knoten im Herzen wird durchtrennt. Und alle falschen Vorstellungen werden in Stücke geschnitten. Auch wird die Kette allen Karmas durchtrennt, wenn man das Selbst, die Seele, als Ishvara, als Herr sieht. Der erste Schritt ist also, dass du die Verantwortung deines Lebens in die eigene Hand nimmst, dass du dich eben nicht mehr, wie wir es hier haben, von unbewussten Zwängen dirigieren und kontrollieren lässt. Du kommst also auf die spirituelle Ebene und wie? Ja, durch Selbsterkenntnis, durch Erkenntnis, dass du eine ewige spirituelle Seele bist, verschieden vom Körper und vom Geist. Das ist in unserer Tradition erst möglich durch Gottes Erkenntnis. Wir machen nicht einfach unpersönliche Selbsterkenntnis, sondern haben das mit Bhagavan-Verwirklichung. Deswegen ist der Sanskrit-Text, der darüber ist, fast gleichlautend. Es wäre schön, wenn wir das so hätten in Sanskrit. Das sind die ersten drei Zeilen des Verses, der über Gottes Erkenntnis spricht, was eben nötig ist, fast gleichlautend. Nur heißt es am Ende Mayi Drishte Kilatmani, nicht mehr Drishta Evatma, dass man das Atma erkennt, Drishta heißt sehen, sondern Mayi, dass man mich sieht. Mich heißt Krishna. Nicht der Knoten im Herzen
wird durchtrennt, alle falschen Vorstellungen werden zu Stücken, in Stücke geschnitten und auch die Kette des Karmas wird beendet, wenn ich gesehen werde als die höchste Persönlichkeit Gottes. Meine lieben Devotees und liebe Freunde und auch all die, die das zuhören, ich bin ganz, ganz felsenfest. Von einer Sache überzeugt. Die letztendliche Auflösung unserer materiellen Verstrickung, unserer materiellen Sichtweise ist wirklich erst dann möglich, wenn wir auf eine spirituelle Sichtweise kommen. Auf eine, die materielle Ebene, die uns so zwingend kontrolliert. Und ich finde dieses Bild deswegen sehr schön. Kannst du erst verlassen, wenn du auf die spirituelle Ebene kommst. Ich bin also hier ganz und gar nicht einverstanden mit den vielen psychologischen Bewegungen und bin sehr, sehr glücklich und sehr erleichtert, dass Ramananda Prabhu, der ja Psychologie jetzt richtig studiert, ein richtiges Studium hat, eben, man nennt das, glaube ich, transpersonale Aspekte einbezieht. Nicht? Dass da etwas, das ist etwas, zu Deutsch gesagt, die Seele, die transpersonal ist ein anderes Wort für, das ist über der bedingten Persona, das ist eine Seele. Nur von dieser Ebene, Narani Priya, wir haben oft auch darüber gesprochen, sorry, ich will jetzt nicht, du sitzt hier gerade in dieser linken Richtung und dann fällst du mir auf, dass das ist aber peinlich, wenn man immer erwähnt wird, also wenn man da drüber ist. Also, diese spirituelle Ebene, und da bedeutet Selbsterkenntnis eben auch Gotteserkenntnis. Deswegen werden wir morgen richtige Meditationen über Vrindavan und Krishna machen und so. Das ist absolut wichtig. Du kannst Probleme, die entstanden sind, nämlich, ich bin ja hier in Schweiz, wie gesagt, das ist nur verknotzt, also diese materielle Bedingtheit nicht lösen, indem du einfach auf der materiellen Ebene bleibst und da weiter rumarrangierst. Gut, da findest du dich ein bisschen, wenn dir irgendein Psychologe mit einem neuen Psychotipp auf die Schulter klopft, dann hustest du erstmal und fühlst dich ganz anders. Nicht? Aber das Alte kommt wieder zurück. Du musst die Ebene wechseln, du musst in diesen Raum reinkommen, diesen spirituellen Raum, den wir alle haben als Teile Gottes. Das ist ganz wichtig. Da bin ich so felsenfest von überzeugt. Ihr werdet zu mir, wenn ihr ins Gora Bhavan kommt, Buchregale mit Psychologie finden, weil ich zugegebenermaßen das ist das alte Hobby. Ich war ganz schlimm versessen auf diese Sache. Und zwar habe ich stellt euch vor, ich habe 23 Bände von Sigmund Freud, das langweiligste und doofste, was es gibt, durchgeackert, also, und habe es sehr geschätzt. Fürchterlich. Dann merkt ihr, was für ein Verknotzten ihr vor euch habt. Ne? Ich bin so überzeugt und habe dann weiter von Freunden, die haben mir immer so Artikel eigentlich zugeschickt, geschoben und habe ich gelesen. Habe ich mich weiter versucht zu informieren. Und ich bin total davon überzeugt. Also das erfahre ich nämlich selber im Leben. Möchte so. Der erste Schritt ist also, verwirkliche dich als spirituelle Seele. Der zweite Schritt, wir werden das alles, ich stelle es jetzt nur vor, nicht? Der zweite Schritt, du musst auf dieser Seelenebene handeln. Das reicht nicht, wir werden im Workshop anfangen mit einem Zitat von Srila Prabhupada. Das reicht absolut nicht, das theoretisch zu verstehen in Vorlesungen. Du musst das erkennen. Du musst das Drishta heißt sehen. Genauso wie ich deutlich, wie ich jetzt Bindu Madhava sehen kann mit meinen Augen, so musst du das sehen. Drishta Ivatma Nishmade. Ne? Ganz wichtig. Und du musst auf der Ebene handeln. Das nützt nichts, dass du dein Leben, dass du spirituell lebst und dann einfach auf der materiellen Ebene handelst. Und was das bedeutet, ist, dass wir es lernen werden, erst einmal uns zu beobachten, eine neutrale Beobachtungsposition einzunehmen. Nicht immer nur zu reagieren auf die Impulse, die aus der Welt kommen und die hier ist übrigens der Großteil der Welt immer unser Unterbewusstsein. Wir lernen es zu beobachten. Erinnert ihr euch an Ignat und sein Beispiel gestern? Hallo, guten Morgen, Rüdi. Das ist der gute Geist hier. Ja. Danke, danke. Der gute Geist hat uns begrüßt. Wir werden, ihr könnt euch erinnern, der wurde angespuckt. Hare Krishna. Und zwar nicht mit transparentem, klarem Saliva, sondern das war Peter, ganz heftiger. Und
er hat das beobachtet.
Aha.
Ja, das ist jetzt mir vorgefallen, Leb.
Die Ursache, die sichtbare Ursache sitzt da auf dem Dach. nicht, hat nicht reagiert. Er hat ein etwas, was ihr werdet ein Skill lernen, die emotionale Verkehrsampel angewandt. Ich kann jetzt noch nicht sagen, was das ist.
Ich möchte auch diesen Schritt mit einem Verszitat untermalen, sodass ihr seht, dass das
wirklich auf den Schriften beruht, dieses, was ihr hört, the sacred space. Naiva kinchit karomiti yuktumanyeta tatvavit pasyan shrinvan sprishan jikran ashnan gachan svapan svasan. Ein Mensch im göttlichen Bewusstsein weiß immer, dass er selbst nicht handelt. Obwohl er sieht, obwohl er hört, obwohl er Dinge anfasst und riecht, isst, sich herumbewegt, schläft und atmet, weiß er doch, dass er eigentlich nicht handelt. Denn während er spricht, sich entleert, Dinge annimmt, seine Augen öffnet oder schließt, weiß er doch stets, dass nur die materiellen Sinne mit ihren Objekten beschäftigt sind, aber dass er selber davon getrennt ist. He is aloof. Stellt euch das mal vor. Das ist, wenn ihr das in der modernen Sprache sagt, du wärst unverwundbar. Und der dritte Schritt,
bedeutet, dass du tatsächlich in Verbindung mit Krishna handelst. Ich habe das, dass du ihn erkennst hinter allen Dingen. Es gibt da einen Text, den ich jetzt aber nicht vorlesen möchte, sondern erst, wenn wir dazu kommen. So tatsächlich, wo dieser Text, den wir vorgelesen haben, drüber spricht, Gemeinschaft mit Krishna hast im Herzen. Was das bedeutet in der Umsetzung auf dein Leben, ist, dass du weißt, dass was immer dir geschieht, die Geschichte, in der du lebst, eine Geschichte hat, die von Krishna dirigiert wird. Du siehst dann die Geschichte dahinter, du erkennst das Warum. Warum ist mir meine Frau weggelaufen? Warum habe ich jetzt eine Krankheit bekommen? Auch eine schwierige Krankheit. Du siehst die Hand Gottes dahinter.
Und so wie du Krishna hinter den Dingen erkennst, wird alles sehr, sehr einfach. Das ist der dritte Schritt, den wir lernen werden. Ich habe es aber übersetzt, weil ich die Devotees vor mir habe, habe ich gesagt, du lernst mit anderen Worten dein spirituelles Leben mit einem tiefen Geschmack zu praktizieren. Das ist ja nicht mehr theoretisches Krishna-Bewusstsein, sondern wo man ein Konzept lebt, sondern Verbindung und damit Geschmack. Erst wenn der Rasagula mit der Zunge verbunden ist, um mal in Frühstücksterminologie zu sprechen, nicht, dann kommt es zu einem Geschmack. Zu einem Geschmack kommt es, wenn Verbindung da ist. In einer Beziehung, wenn man sich nie kennt, dann ist da kein richtiger Taste, sondern nur so mentale Vorstellung. Aber wenn man sich dann trifft und man spricht miteinander, nicht, man hört den anderen, man spürt den anderen, dann kommt es zu dem, was wir so schätzen in unserem Leben, einen richtigen Austausch, Herz zu Herz, Direct Communion. So habe ich gesagt, der dritte Schritt ist einfach in Verbindung treten, aber für euch habe ich es ausgedrückt, so, dass ihr spirituelles Leben mit Geschmack praktiziert. Das sind die drei Schritte, die wir lernen wollen. Ich höre jetzt mal hier auf. Danke, das war eine Menge. Auf einmal. Es ging, wenn ich es in einem Satz sagen sollte, ging es darum, dass wir drei Schritte lernen, um auf die spirituelle Ebene zu kommen. Und dass es eben sehr, sehr wichtig ist, die Ebene zu wechseln, sonst sind wir in diesem Modell gefangen. Dieses Modell ist noch nicht alles. Man müsste dann auch noch sagen, und von hier kommt das Karma. Man könnte noch ganz viele Pfeile sagen, die uns dirigieren. Ich habe nur jetzt das aus psychologischer Sicht beleuchtet. Aber es gibt sicherlich noch umfassendere Modelle. Ich wollte es einfach nur ein bisschen. Dass es so viele Dinge gibt im Leben, über die wir uns nicht bewusst sind, die uns aber total steuern, wenn wir nicht aus dem Keller kommen. Tolles Beispiel finde ich mit dem Haus mit den verschiedenen Apartments. Oder? Gut, habt ihr irgendwelche Fragen jetzt? Wir haben immerhin noch 7 Minuten. Yes, ich habe, wie ist dein vierter Name? Radha Govinda gesehen. Erstmal bei Radha Govinda. Ja, Radha Govinda? Ja, gerne. Ja. Srimad Bhagavatam, 1. Kanto, 2. Kapitel, Text 21 und der nächste Schritt, und sagen wir mal, und dazu gehört Selbstverwirklichung, Gottesverwirklichung, da ist für Gottesverwirklichung 11. Kapitel, Srimad Bhagavatam, 11. Kanto, Srimad Bhagavatam, 20. Also nochmal, 11. Kanto, 20. Kapitel, 30. Schluka. Krishna Mohini.
Ich habe eine Frage. Ich weiß natürlich, ich verstehe das sehr wohl, dass wir so unbewusst sind. Aber wenn wir das Bewusstsein, also in ein wirklich göttliches Bewusstsein reinkommen können, könnten die Pfeile dann auch von oben nach unten? Also das heißt, immer zu sehen, Krishna ist der, der uns spricht, der alles auslöst, der ist, oder?
Ja, das wollen wir eben, das ist das Ziel des Seminars. Du hast es, danke, du bist, hast wirklich gut mitgedacht. Wir wollen die Pfeilrichtung umkehren. Und das ist eben möglich, indem wir in eine andere Richtung kommen. Wir wollen die Krishna Mohini hatte gefragt, ihr ist sehr wohl klar, dass wir von so vielen unbewussten Dingen kontrolliert werden, das heißt die bedingte Seele. Könnte es dann nicht sein, sagte sie, dass wenn man im Gottesbewusstsein ist, dass dieses Gottesbewusstsein alles informiert, was ich tue und was ich empfinde. Und genau das ist Ziel des Seminars, ne? Dass wir da reinkommen. Ja, danke. Sehr, sehr, sehr schön. Wir wollen die grünen Pfeile. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Findet ihr nichts?
Ja, du hast das Beispiel gegeben vom Agastya Muni, der dem König Janaka gesagt hat, sobald wir loslassen, sind wir frei von der Verstrickung.
Mhm.
Und das scheint für mich ein bisschen im Widerspruch zu stehen, dass du dann Teresa von Avila so einen Weg beschreibt, dass es eben doch ein Reifungsprozess ist, bis wir in diesen inneren Raum sind.
Ich sage vielleicht für die Leute, die das hören auf Recorded Way, die Frage nochmal. In dem Bild von Agastya Muni ging es darum, loszulassen. Wir können frei werden, wenn wir loswerden. Bei Teresa von Avila scheint es mir jedoch, so sagt Linda Devi, ein allmählicher Entwicklungsweg, also ein Reifeprozess zu sein. Du hast völlig recht, so sehen wir das auch im Krishna-Bewusstsein. Dies ist ein Beispiel aus dem Jnana-Mark mit dem Agastya Muni, wo es um die Kultivierung von Wissen geht und spirituelle Praxis, und dann ist das Ziel Detachment, Loslösung zu entwickeln. Aber bei uns geht es darum, eine Anhaftung an Krishna zu entwickeln, also Gott zu begegnen. Deswegen hatte ich gerne dieses Beispiel von Teresa von Avila aufgegriffen, weil es wirklich im Großen und Ganzen so ist, wie wir das auch in der Bhakti-Tradition pflegen. Es geht darum, diese Anhaftung zu entwickeln. Das ist sicherlich eine allmähliche spirituelle Reifegang oder ein Weg von Shraddha, der zu Prema führt. Ich glaube, du kennst dieses Modell. Trotzdem ist auch bei uns der Begriff Loslösung und Loslassen wichtig. Das ist ein Nebenprodukt. Also wir würden zu Agastya Muni sagen, ja, aber wann kannst du loslassen? Das hast du noch nicht erwähnt, diesen Weg. Wann kannst du loslassen? Wir würden dann sagen, ja, wenn man auf dieser Ebene des Krishna-Bewusstseins ist und Gemeinschaft im Bewusstsein pflegt mit Krishna. Mit das. Schön, finde ich sehr schön, dass wir das reflektieren.
Ich schaue jetzt mal verstohlen auf die Uhr, die müsste hier irgendwo sein, aber vielleicht ich. Wo denn?
Punkt
9 Uhr. Mein Gott, bin ich pünktlich. Wow, das ist eure Gemeinschaft.
Gut, dann würde ich
doch, das ist deine Aufgabe, also dafür kriegst du was an.
Dankeschön. Ich persönlich möchte nur sagen, ich habe sehr oft das Vortrag gehört und auch gelesen von den Notizen, und ich habe wirklich versucht, das anzuwenden, mich einfach so zu öffnen, nicht? Um wieder zu erfahren, obwohl mein Unterbewusstsein gesagt hat, ich weiß, jetzt wieder das sagen und wieder das kommen und so weiter. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich habe dann wirklich versucht, dieses Programming zu machen und mir selber zu sagen, ja, du weißt das vielleicht intellektuell, aber hast du das denn wirklich? Und wie siehst du die Welt wirklich? Und dann habe ich einfach gesagt, nein, jetzt vertraue ich und ich tue das jetzt einfach herunterladen, was du alles erzählt hast. Und ich muss zugeben, jetzt ist in mir so ein Effekt entstanden, wo ich wirklich merke, wie das jetzt arbeitet und wie das jetzt aus dem unteren Bewusstsein wieder diese Prozesse hervorbringt, wo ich jetzt nachdenklich werde und gerne das diskutieren würde mit anderen. Und ich bin mir sehr dankbar. Und ich möchte, also das habe ich wirklich erwähnt, weil ich euch wirklich auch persönlich ermutigen möchte, die ein Teammitglied von den Devotees, die dieses Seminar entwickeln. Und wir versuchen wirklich zu helfen, dass man das wirklich nicht nur auf einer intellektuellen Ebene versteht und dann sagt, okay, ich habe das gehört, sondern dass es wirklich auf uns wirkt und dass wir dann eben, weil es auf uns wirkt, das auch anwenden möchten, nicht in unserem Leben und so weiter. Wir werden jetzt das Frühstück servieren. Das wird ein richtig deutsches oder westliches Frühstück, oder Schweizer Frühstück. Mit Brot und Butter und so. Und nicht so mit Kittering. Wir wollen wirklich, dass ihr auch euch wohlfühlt. Und dann um 11 Uhr fangen wir wieder an mit dem Workshop, wo wir das praktizieren werden. Und ja, und dann nach dem Workshop können wir das eine Stunde machen in der Group Chapter. Also es wäre nice, wenn wieder jemand helfen könnte, gleich nach dem Workshop einfach die Stühle rauszunehmen, dass wir dann alles in einem machen. Und ihr könnt euch natürlich ein bisschen bewegen dann nach dem Workshop. Ich werde nicht ankündigen, weil das nimmt uns die Zeit weg von dieser Stunde des Chantings. Einfach mal die Beine strecken und so. Aber dann werden wir gemeinsam mit Satchin Anders waren, wir uns ein bisschen einfühlen. Wir wirklich versuchen, in diesem gelernten Bewusstsein nach dem Workshop auch für den Rücken zu chanten. Pünktlich 11 Uhr. Okay, danke schön. Hare Krishna.